Grüß Gott und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie, die Sie jetzt eingeschaltet haben bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Veronika Ruf. Es freut mich, dass Sie wieder bei uns bei der Spiritualitätssendung dabei sind. Wir stehen noch im Advent, doch es geht schon ganz deutlich auf Weihnachten zu. So haben wir ein passendes Thema für Sie ausgewählt. Es heißt Leben mit der Liturgie der Advents- und Weihnachtszeit. Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier wird darüber mit uns sprechen. Advent und Weihnachten haben in der Liturgie der Kirche einen ganz eigenen freudigen Akzent. In allen Texten, Liedern und sinnlichen Elementen geht es um eines, um das Kommen Jesu Christi auf Erden. Wir gedenken seiner Geburt vor 2000 Jahren und erwarten, dass er wiederkommt. Die Liturgie hat, um dieses Kommens des Herrn zu gedenken, ihre Eigenheiten in dieser Zeit des Jahres entwickelt. Vielleicht kennen Sie die Rorate-Messen, die in der Adventszeit bei Kerzenschein gefeiert werden. Jeder weiß auch, was ein Adventskranz ist. Doch nicht jeder weiß, was sein Ursprung ist und was er bedeutet. Und dann die O-Antiphonen, die 8 Tage vor Weihnachten eine ganz besondere Rolle spielen. Und schließlich, haben Sie gewusst, dass es 3 verschiedene Weihnachtsmessen gibt? Also nicht nur die Christmette, die Festmesse am Tag, sondern auch noch eine 3. Ich habe Ihnen jetzt nur ein paar Elemente der Liturgie der Advents- und Weihnachtszeit genannt, um die es heute gehen soll. Professor Ohli wird uns diese noch und viele andere vorstellen. Dazu begrüße ich ihn jetzt recht herzlich. Grüß Gott, Professor Ohli.
Grüß Gott, Frau Ruf. Grüß Gott zusammen.
Professor Ohli, ich darf Sie unseren Hörern vorstellen. Sie sind seit 1991 Priester der Erzdiözese Köln. Seit April 2010 sind Sie Professor für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät der Universität Trier. Für die Vatikanische Kleruskongregation sind Sie als Berater tätig. Neben der Mithilfe in der Pfarrseelsorge sind Sie mit dem spanischen Säkularinstitut Cruzadas de Santa Maria verbunden. Diesem Säkularinstitut ist eine Priestergemeinschaft angegliedert namens Padre Thomas Morales. Diese Gemeinschaft besteht aus Diözesanpriestern und Sie sind derzeit der Leiter. Es freut mich, Professor Ohli, dass Sie heute wieder unser Referent sind.
Ja, gerne.
Bitte, Professor Ohli, jetzt hören wir Ihnen erst einmal zu.
Ja, danke schön. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, wir haben es gerade schon gehört, mit dem ersten Adventssonntag sind wir vor kurzem in ein neues Kirchenjahr eingetreten. Wir befinden uns mitten im Advent, der uns sehr bald schon zu Weihnachten hinführen wird. Die Liturgie der Kirche lädt uns dabei ein, in diesem neuen Kirchenjahr bis zum Christkönigssonntag des kommenden Jahres die Heilsereignisse in Jesus Christus zu betrachten, zu feiern und dadurch auch zu leben. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das, was der heilige Paulus an sich selbst erfahren hat und in diesen Worten seines Galaterbriefes jedem Getauften ins Herz legt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, ist die Grundlinie dieses liturgischen Feierns im Kirchenjahr. In Christus und mit ihm in der Taufe neu geboren, dürfen wir seine Liebe in Menschwerdung, Geburt, Leben, Sterben, Auferstehen, ja und schließlich in der Sendung des Heiligen Geistes und in der Wirklichkeit der Kirche als Familie Gottes erfahren. Immer wieder macht sich so im Geheimnis des Kirchenjahres unser Herr Jesus Christus auf, um bei uns zu sein und uns in dieser neuen Wirklichkeit als erlöste Kinder Gottes zu bestärken, zu lehren, zu nähren mit seinem Wort und mit seinem Sakrament. Der bekannte Theologe Jean Danielou hat darauf bezogen einmal formuliert, dass wir mit dem Beginn des neuen Kirchenjahres und hier besonders mit dem Advent erneut eintreten in das Mysterium vom immerwährenden Kommen des Herrn. Danach ist Advent also nicht allein die kurze Zeit der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Vielmehr erhält der Advent eine beständige Bedeutung. Gott kommt heute und an einem jeden Tag, bis er am Ende der Zeiten sein Werk vollenden wird. Und diesen Gedanken wollen wir zum Ausgangspunkt nehmen für unsere Überlegungen in dieser Sendung, die den Titel trägt »Leben mit der Liturgie der Advents- und Weihnachtszeit«. Die Liturgie, der Gottesdienst der Kirche, möchte uns insbesondere in diesen Tagen wieder neu mit dieser Kategorie unseres christlichen und damit geistlichen Lebens bekannt machen. Ja, die Liturgie möchte uns durch die diversen Elemente in dieser Advents- und Weihnachtszeit wachrütteln und zu einem wachsamen und bereiten Leben als Christen in diesem neuen Kirchenjahr führen. So wollen wir heute versuchen, auf eine kleine Auswahl dieser Elemente der Liturgie ein wenig näher zu schauen, um sie bewusster zu vollziehen und sie zum Wegweiser für unser Leben im Alltag werden zu lassen. Bevor wir damit beginnen, möchte ich jedoch diesen Gedanken des ständigen Advents Jesu, der vielleicht noch nicht ganz einsichtig geworden ist, noch einmal kurz aufnehmen und verdeutlichen. Was ist damit gemeint, der ständige Advent Jesu? Der heilige Bernhard von Clairvaux, eine herausragende Gestalt des Zisterzienserordens im 12. Jahrhundert, hat in seinen Predigten oft von der dreifachen Ankunft Jesu Christi gesprochen. So sagt er beispielsweise, in der ersten Ankunft, Adventus, wurde Christus auf Erden gesehen und er verweilte unter den Menschen. Damals haben sie ihn, wie er selbst bezeugt, gesehen und gehasst. In der letzten Ankunft aber wird alles Fleisch das Heil unseres Herrn schauen und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Die erste Ankunft, der erste Advent ist nach diesen Worten des Heiligen jenes Kommen, jenes Sichtbarwerden Gottes im menschlichen Fleisch vor 2000 Jahren in Bethlehem. Die letzte Ankunft, also der endgültige Advent Gottes, steht dann am Ende der Zeiten bevor, wenn der Herr kommt, um zu richten die Lebenden und die Toten, wie wir es im Glaubensbekenntnis sprechen, mit dem Ziel, sein Werk zu erfüllen und zu vollenden. Und an beide Ankünfte erinnert uns der liturgische Advent. Gott ist gekommen und Gott wird kommen. Doch der heilige Bernhard spricht für den Weg zwischen diesen beiden Ankünften von einer dritten Ankunft, von einem dritten Advent. Wenn er sagt, die dritte Ankunft ist verborgen. In ihr sehen ihn nur die Erwählten in sich selbst und ihre Seelen werden gerettet werden. In der ersten also ist er im Fleisch, in der Schwachheit gekommen. In dieser mittleren kommt er im Geist und in der Kraft. In der letzten wird er kommen in Herrlichkeit und Majestät. Mit anderen Worten, sagt der heilige Bernhard, in diesem dritten Advent zwischen dem ersten vor 2000 Jahren und dem letzten am Ende der Zeiten geht es also um das Kommen, das Ankommen, geht es also um den Advent des Herrn in mein Herz, in meine Seele. Er möchte Tag für Tag ankommen, zum Beispiel in der heiligen Eucharistie, um in mir und durch mich zu leben. Zu leben, zu herrschen in der Macht seiner Wahrheit und Liebe, die fruchtbar werden beispielsweise in meinem Gehorsam gegenüber seinem Willen und in der Frucht einer täglichen Liebe, die sich zu vergessen weiß. Einer Liebe, die uns in der Menschenfreundlichkeit Gottes entgegengekommen ist und in mir Frucht bringt. Daran, liebe Hörerinnen und Hörer, erinnert uns also der Advent an diese dreifache Ankunft des Herrn. Und diesen Dienst übt der Advent seit seiner historisch gesicherten Entstehung im 5. Jahrhundert aus. Als Vorbereitungszeit auf die weihnachtlichen Hochfeste eröffnet er zugleich den Blick auf das letzte Kommen Jesu Christi am Ende der Zeiten und, wie es eben der heilige Bernhard sagt, auf das tägliche Kommen des Herrn in unsere Herzen hinein. Also seine Einwohnung. Bernhard spricht von der Inhabitatio in uns. Wie er einmal sichtbar im Fleisch gekommen ist, um mitten in der Welt heil zu wirken, erklärt Bernhard, so kommt er täglich im Geist und unsichtbar, um die Seele jedes Einzelnen zu retten. Und der Zisterziensermönch ermahnt den Christen deshalb, wenn er sagt, höre, was Gott selbst über diese Ankunft sagt, die geistlich und verborgen ist. Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Glücklich, bei dem du wohnen willst, Herr Jesus. Die mittlere Ankunft des Herrn ist also der Weg von der ersten zur letzten Ankunft des Herrn. Und darum auch der tiefste geistliche Sinn, gerade der Adventszeit, die wir jedes Jahr begehen. Eine Zeit hingebender und freudiger Erwartung, wie es das Messbuch sagt. Hier vermögen wir zu erahnen, wie wichtig es ist, diese Zeit gut zu begehen. Und das heißt, sie mit der Liturgie der Kirche zu begehen, die uns daran erinnert, wie Johannes Paul II. Es einmal ausdrückte, zur Mutter und Lehrerin geistlichen Lebens werden möchte. Gehen wir für diese Zeit unserer Sendung in die Schule der Liturgie und lernen wir dort wieder neu, adventliche Menschen der sichtbaren Liebe Gottes in uns und unter uns zu werden, indem wir zuerst auf die adventliche und daran anschließend auf die weihnachtliche Liturgie schauen.
Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Professor Dr. Christoph Ohli spricht über die Liturgie der Advents- und Weihnachtszeit. In der Adventszeit steht eines im Mittelpunkt. Gott kommt in Jesus Christus. Nach Bernhard von Clairvaux gibt es eine dreifache Ankunft Christi. Die erste ist seine Geburt vor 2000 Jahren. Die zweite wird am Ende der Tage sein, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Und die dritte ist sein beständiges Kommen in unser Herz, in unser Leben. Steigen wir nun näher ein in die adventliche Liturgie.
Die Liturgie des Advents, die mit der ersten Vesper des ersten Adventssonntages beginnt und am 24. Dezember vor der ersten Vesper vom Weihnachtstag endet, birgt in sich einige charakteristische Elemente, die zusammen mit dem adventlichen Brauchtum eine eigene, wohlgeprägte Atmosphäre zu Beginn des Kirchenjahres hervorrufen. Einige davon wollen wir uns anschauen. Grundsätzlich können wir zunächst feststellen, der Advent besitzt als Vorbereitungszeit auf die Feier des weihnachtlichen Hochfestes zwar einen gewissen Bußcharakter, ist aber im Unterschied zur 40-tägigen österlichen Bußzeit geprägt von einem Klima hingebender und freudiger Erwartung. In diesem Sinn heißt es auch in der dritten erneuerten Auflage des Missale Romanum, zum Beispiel mit Blick auf die Orgel und den Blumenschmuck in der Adventszeit, der Einsatz der Orgel und anderer Musikinstrumente wie auch der Blumenschmuck des Altars sollen der Eigenart dieser Zeit entsprechend gemäßigt sein, damit sie die volle Freude der Feier der Geburt des Herrn nicht vorwegnehmen. Also äußere Zurückhaltung und freudige Erwartung. Beides soll zusammenkommen, um die Haltung der Kirche in dieser Zeit sichtbar zu machen. Und diese Haltung lässt sich sowohl an der liturgischen Ordnung und ihren spezifischen Gebeten als auch an diversen Bräuchen des Advents festmachen und exemplarisch aufweisen. Immer wollen sie Hilfe sein, selber diese Haltung, also äußere Zurückhaltung und freudige Erwartung anzunehmen und sich auf das Wesentliche unseres Lebens, nämlich die Beziehung zu Gott, auszurichten. Die für die Sonn- und Feiertage vorgesehenen eigenen biblischen Lesungen und Gebete der Eucharistiefeier und des Stundengebetes sowie die 5 ausgezeichneten Adventspräfationen sind durchwebt von der Erwartung des Volkes Gottes gegenüber dem Kommen des Herrn. Sie alle stehen letztlich unter dem Leitgedanken des Rufes aus dem Prophetenbuch Jesaja. Rorate coeli, Desu peret nubes pluant justum, aperiatur terra et germine salvatorin. Ihr Himmel tauet den Gerechten, ihr Wolken regnet ihn herab, die Erde tue sich auf und bringe den Erlöser hervor. Die danach benannten Rorate-Messen drücken diese Haltung auf besondere Weise aus. Wir warten auf sein Kommen. Wir sind bereit. Wir rufen darum und öffnen unsere Herzen als Wegbereitung, damit er in uns ankommen kann. Der Ursprung der Rorate-Messen dürfte wohl im 15. Jahrhundert in den Alpenländern zu suchen sein. Anfänglich, aber auch heute noch, war die Rorate-Messe eine Votivmesse zur Ehren der Gottesmutter Maria und wurde darum vorwiegend an den Samstagen der Adventszeit gefeiert. Man nannte sie auch Engelamt, weil das Verkündigungsevangelium gelesen wurde. Man nannte sie auch Goldene Messe. Das Besondere an der Rorate-Messe ist, dass sie bei Kerzenlicht gefeiert wird. Die Kerze, das Licht in der Dunkelheit, als ein Zeichen der Erwartung, der Wachsamkeit auf den hin, der da kommen soll. Um dem Advent also seine besondere Prägung zu geben, kann man sie an den Werktagen der Adventszeit bis zum 16. Dezember feiern. Das Wichtigste daran ist eine gewisse Feierlichkeit und eben die Tatsache, dass man sie bei Kerzenlicht feiert und sinnvollerweise als Eröffnungsgesang das Rorate Coeli, das Tauet, ihr Himmel, singt. Sich diese Texte zu eigen zu machen, gehört wohl mit zu den bewegenden Augenblicken und Aufgaben des Advents. Ich bin bereit für sein Kommen. Ja, ich rufe, ich bitte, ich bettle darum. Komm, o Herr, komm und befreie uns, befreie mich und führe mich zum Leben. Das Gedächtnis der heiligen Festtage, wie zum Beispiel die Festtage des heiligen Franz Xaver am 3. Dezember, der heiligen Barbara am 4. Dezember oder auch des heiligen Nikolaus am 6. Dezember, sowie viele andere adventliche Heilige mehr, kann dazu in dieser Zeit eine Ermutigung sein. Doch sollte ihre Festlichkeit diesen adventlichen Grundzug nicht übertönen. Deshalb empfiehlt die liturgische Ordnung ihre sogenannte Kommemoration, das heißt das Miterinnern, das Mitfeiern des heiligen Gedenktages, jedoch unter der leitenden Perspektive dieser adventlichen Haltung. Komm, o Herr. Wir haben zuvor bereits gesagt, dass die Rorate-Messen nur bis zum 16. Dezember gefeiert werden. Dies hat einen tieferen Grund und Sinn. Die Wochentage vom 17. bis zum 24. Dezember hatten nämlich in der Adventszeit immer schon eine besondere Bedeutung. Dadurch, dass sie unmittelbar auf die Vorbereitung von Weihnachten hingeordnet sind. Sie stellen so etwas wie eine Weihnachtsnovene dar und führen die Texte der Messfeier und des Stundengebetes sozusagen stufenförmig zur Feier des Weihnachtsgeheimnisses hin. Theologisch und geistlich ist deshalb insbesondere die Leseordnung dieser Weihnachtsnovene von Bedeutung, wenn aus der Heiligen Schrift die wichtigsten Stellen gelesen werden, die in geraffter, chronologischer Abfolge direkt zum Weihnachtsgeschehen hinführen. Was diese letzten Tage vor Weihnachten aber noch besonders auszeichnet, sind die 7 großartigen Magnificat-Antiphonen aus der Vesper und die 7 Halleluja-Rufe der Messfeiern vor dem Evangelium, die alle mit O beginnen und darum auch als O-Antiphonen bezeichnet werden. Sie sind bereits für das 7. und 8. Jahrhundert bezeugt. Sie verbinden die Messias-Anrufung O mit der Bitte um sein Kommen, eingeleitet mit Veni, komm, und lehnen sich dann an alttestamentliche Schriften und göttliche Hoheitstitel an, namentlich an das Buch Jesaja. So heißt es am 17. Dezember, O Weisheit des Höchsten, O Sapientia, und dann fortlaufend, O Führer des Hauses Israel, O Wurzel Jesse, O Schlüssel Davids, O Morgenstern, O König der Völker, und dann am 24. Dezember, O Emmanuel, Gott mit uns. Nimmt man ihre lateinischen Anfangsbuchstaben zusammen, dann ergibt sich das Wort Ero Kras. Das heißt übersetzt, morgen werde ich da sein. Und sogleich merken wir, wie intensiv die Liturgie uns hier in diesen Tagen vor Weihnachten auf die Ankunft des Herrn hin begleitet. Ja, wie sie uns mütterlich lehrt, dieses Kommen des Herrn flehentlich, ja geradezu kindlich zu erbitten. Sie ruft, komm, und bekommt in diesen O-Antiphonen durch diese Anfangsbuchstaben die Zusicherung Gottes. Ero Kras. Morgen werde ich da sein. Sie erbittet diese Ankunft, jetzt, heute, morgen und an allen Tagen des Lebens. Und dies im Vertrauen auf diese Zusage des Herrn. Morgen werde ich da sein. Ein Wort, das wir am Kreuz wieder vernehmen werden, wenn Jesus zum Schächer sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zwei Kennzeichen der adventlichen Liturgie sollen schließlich ebenfalls Erwähnung finden. Da ist zunächst das wohl bekannteste Symbol dieser geprägten Zeit, der Adventskranz. Bis vor wenigen Jahren war dieser Brauch oft nur in den deutschsprachigen Ländern bekannt. Derzeit ist aber auch seine Verbreitung in anderen Ländern zu erkennen. Der Adventskranz ist ursprünglich in evangelischen Hausandachten entstanden und zum ersten Mal offiziell 1833 in Hamburg belegt. Der aus grünen Tannenzweigen geschmückte Kranz, der auch manchmal mit einem violetten Band umwunden wird, trägt vier Kerzen, die nacheinander zu den vier Adventssonntagen entzündet werden. Das bekannte Lied, wir sagen euch an den lieben Advent, wie wir es auch im Gotteslob finden, beherbergt in jeder seiner Strophen die Evangeliumsbotschaft des entsprechenden Adventssonntages und stellt ein besonders hilfreiches Adventslied dar, um den Gang durch diese Zeit mit Hilfe der Heiligen Schrift zu vollziehen. Der Adventskranz als solcher hat dann auch eine tiefe Symbolik. Zunächst versinnbildlicht eher anschaulich den Jahreskreis des Kirchenjahres. Man muss hier sagen auch den Jahreskranz der Güte und Liebe Gottes. Mit den Kerzen verweist er zugleich auf Christus, das wahre Licht, das in der wachsenden Finsternis des Winters, ein Zeichen für die Finsternis der Sünde und des Todes, leuchten soll. Der Advent möchte durch die Adventskerzen immer mehr Licht geben und zu Christus, dem Licht des Weihnachtsfestes, dem Licht unseres Lebens, hinführen. Der grüne Kranz bedeutet in diesem Zusammenhang Leben und in seiner Rundung vollkommene und ewige Gemeinschaft mit Gott und den Menschen. Deswegen sollte der Adventskranz auch tatsächlich einen Kranz und nicht durch ein zugegebenermaßen oft sehr schön arrangiertes Gesteck ersetzt werden. Und ein letztes Kennzeichen der adventlichen Liturgie soll noch benannt sein. Ein wahrlich nicht unwichtiges, sondern zentrales und hilfreiches Element. Nämlich die spürbare Ausrichtung dieser Zeit auf die Gottesmutter Maria. Neben Johannes dem Täufer, dem heiligen Josef und dem Propheten Jesaja gehört gerade Maria zu den prägendsten adventlichen Gestalten. Nicht nur in den gefeierten Rorate-Messen steht sie als solche vor uns, das heißt als Fürsprecherin, Mutter, Wegbegleiterin, sondern vor allem in zwei besonderen liturgischen Begebenheiten. Da ist zum einen ihr Hochfest am 8. Dezember. Die Kirche ehrt sie als Immaculata, als ohne Erbsünde empfangene Jungfrau und Gottesmutter. Dieses Fest fügt sich passend in den ganzen Ablauf des Advents ein, obwohl es ja ein relativ neues Fest ist. Warum tut dieses Fest dies? Der Grund liegt darin, dass Maria, wie sie die Morgen- und abendländische Theologie mit Recht nennt, die Morgenröte des Heiles ist. So besingen wir sie ja auch im Stundengebet. Mit ihrer unbefleckten, das heißt von der Erbsünde und allen anderen Sünden bewahrten Empfängnis im Schoße ihrer Mutter Anna, wird die Geschichte des Heiles in Jesus Christus unmittelbar eröffnet. Maria ist von Gott zur Wohnung für Christus erwählt worden und stellt damit in ihrer Person zugleich auch unsere Zukunft dar. Denn auch wir sollen in und mit Christus frei werden von Sünde und Tod und berufen werden zum ewigen Leben der Gemeinschaft mit Gott. In Maria finden wir dafür unser Vorbild. Wie sie dürfen und sollen auch wir Tag für Tag in der Kraft göttlicher Gnade sein Heiligtum unter den Menschen sein. Ein lebendiger Tabernakel, eine lebendige Monstranz für den, den wir in uns tragen. Christus, den Erlöser und Heiland der Welt. Deshalb wendet sich die Kirche, und dies sei als zweites Kennzeichen dieser marianischen Prägung des Advents genannt, in dieser adventlichen Zeit am Abend, mancherorts nach der Vesper, anderenorts nach der Komplett, an die Gottesmutter mit der Antiphon Alma Redemptoris Mater, erhabene Mutter des Erlösers. Diese wunderschöne Antiphon ist zum ersten Mal in einem Antiphonar des 12. Jahrhunderts in einem Pariser Kloster belegt. In wenigen Worten und mit sprechenden Bildern, wie etwa dem der Himmelspforte, Coeli Porta, oder dem von Papst Benedikt XVI. In seiner Enzyklika über die Hoffnung verwendeten Bild des Meeressterns, Stella Maris, fasst dieser Gesang das Weihnachtsgeschehen zusammen. Erhabene Mutter des Erlösers, du allzeit offene Pforte des Himmels und Stern des Meeres, komm, hilf deinem Volk, das sich müht, vom Fall aufzustehen. Du hast geboren, der Natur zum Staunen, deinen heiligen Schöpfer. Unversehrte Jungfrau, die du aus Gabriels Munde nahmst, das selige Ave, o erbarme dich der Sünder. Die Antiphon fasst das Weihnachtsgeschehen zusammen, so haben wir gesagt. Deshalb ist es auch gerade dieser Gesang an die Gottesmutter, der uns nun sozusagen die Überleitung in die weihnachtliche Liturgie ermöglicht. Maria, die adventliche Gestalt, die in Bethlehem zur Mutter des Herrn und dann unter dem Kreuz zur Mutter der Kirche wird. Mit diesem Gesang wollen wir in den zweiten Teil unserer Sendung hinübertreten, in die Betrachtung der prägenden Elemente weihnachtlicher Liturgie.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol in der Sendereihe Spiritualität. Professor Dr. Christoph Ohli spricht heute über die Liturgie der Advents- und Weihnachtszeit. Die Adventszeit ist geprägt durch die biblischen Lesungen, die Roratemessen, die O-Antiphonen, den Adventskranz, aber auch durch die Ausrichtung auf die Gottesmutter Maria, die uns die Ankunft des Herrn besonders deutlich vor Augen stellt. Kommen wir jetzt zur Liturgie von Weihnachten.
Weihnachten, die Geburt des Herrn, ist zusammen mit dem Hochfest Epiphanie am 6. Januar das unmittelbare Ziel der adventlichen Vorbereitung. Als Festtag ist Weihnachten nach den ältesten Quellen in Rom, von wo aus dieser Festtag sich verbreitet hat, zum ersten Mal für das Jahr 336 bezeugt. Das Datum des 25. Dezember, also nicht des 24. Dezember, wie wir es oft hören, steht dabei in seiner historischen Entwicklung in einem engen Zusammenhang mit der Wintersonnenwende und dem alten heidnischen Fest der unbesiegbaren Sonne, im Lateinischen Natalis Solis Invicti, deren Licht über die bedrohliche Finsternis siegt. Diesem Fest der heidnischen Welt gab man mit Blick auf Christus eine neue, ja endgültige und vollendete Bedeutung. Die Christen legten den Geburtstag ihres Herrn Jesus Christus, dessen Kommen der Prophet Maleachi als Aufgang der Sonne der Gerechtigkeit angekündigt hatte, ganz bewusst auf diese winterliche Sonnenwendfeier. Denn Christus ist das wahre Licht. Und er sagt dies ausdrücklich von sich: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Auch das Evangelium vom Weihnachtstag, der Johannesprolog, spricht von Christus als dem Licht. Wenn es dort heißt, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. So erklärt sich auch, warum gerade die Advents-, aber besonders auch die Weihnachtsliturgie so stark von dieser Lichtthematik beherrscht ist. Ein erstes Element der weihnachtlichen Liturgie, das immer wieder auch in unseren Pfarreien und Gemeinschaften aufgenommen und gepflegt wird, ist eine Art Vorfeier zur Christmette, in der die altehrwürdige feierliche Ankündigung von Weihnachten, das Martyrologium, die Ankündigung der Geburt Jesu Christi, vorgetragen wird. In seinem Zentrum stehen die Worte: Jesus Christus, Filius Dei, in Bethlehem Judäe nascitur. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wird zu Bethlehem in Juda geboren. Im Konvent der Zisterzienser, aber auch in anderen Gemeinschaften ist es an dieser Stelle sogar üblich, sich zu diesen Worten auf den Boden zu knien, auf den Boden zu werfen, ähnlich wie es der Priester zu Beginn der Karfreitagsliturgie sowie die Weihekandidaten in der Weiheliturgie tun. Dies ist Zeichen zum einen für die demütige Erniedrigung Gottes in der Menschwerdung Jesu. Gott steigt auf die Erde herab. Aber es ist zugleich auch Ausdruck der Anbetung dieses unsagbaren Geheimnisses von unserer Seite aus. Vielleicht hören Sie in diesem Jahr diesen Text einmal mit besonderer Aufmerksamkeit, sofern er eben in Ihrer Pfarrei oder in Ihrer Gemeinschaft vorgetragen wird. Ein Text sehnsuchtsvoller Erwartung, der in die Ankündigung der Geburt des Erlösers hineingipfelt. Gott hat Wort gehalten. Er lässt die Menschen nicht alleine zurück, sondern kommt selbst, um sie zu retten. Eine Besonderheit des Weihnachtsfestes sind darüber hinaus die drei Weihnachtsmessen mit einem je eigenen liturgischen Formular. Sie sind in der Zeit um das 5. Jahrhundert in der römischen Papstliturgie entstanden. Der Papst hielt drei Weihnachtsgottesdienste: die nächtliche Christmette in der Basilika Santa Maria Maggiore, die sogenannte Aurora-Messe am frühen Morgen in Sant'Anastasia, die berühmte Hirtenmesse, und schließlich die Festmesse am Weihnachtstag in St. Peter. Und von Rom aus haben sich diese drei, wenn wir so wollen, päpstlichen Weihnachtsmessen dann allgemein verbreitet und sind zum Brauch der Kirche geworden. Ein großer Kanonist und Liturgiewissenschaftler des 13. Jahrhunderts, Wilhelm Durandus, gab den drei weihnachtlichen Messfeiern dann eine theologische Bedeutung, nämlich die der dreifachen Geburt Christi. Sie sollen erinnern an seine ewige Geburt aus dem Schoß des Vaters, an seine Geburt aus der allerseligsten Jungfrau in diese Welt und an seine Geburt in unseren Herzen durch Glaube und Liebe. Die erste heilige Messe in der Mitternachtsstunde deutet auf die Geburt Christi im Fleisch, also in Bethlehem, die Geburt aus Maria der Jungfrau. Die zweite, im frühen Morgen des Weihnachtstages, auf die Geburt des Heilandes im Herzen von uns Menschen. Und erst die dritte, dann am hellen Tag, deutet auf dessen Geburt aus dem Schoß des himmlischen Vaters. Seit der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils sind zwar diese drei Messen, und das betrifft vor allem die frühe Hirtenmesse, nicht mehr verpflichtend. Mancherorts werden sie allerdings bewusst noch so gefeiert, denn jede von ihnen macht ein besonderes Spezifikum des weihnachtlichen Mysteriums deutlich. In Analogie zur Osteroktav hat sich dann noch in der weihnachtlichen Liturgie ab dem 8. Jahrhundert eine liturgisch gefeierte Festwoche von Weihnachten herausgebildet, die sogenannte Weihnachtsoktav. Die ersten drei Tage sind durch die Begleitfeste geprägt. Zum einen der heilige Märtyrer und Diakon Stephanus am 26. September, der heilige Evangelist Johannes am 27. und die unschuldigen Kinder am 28. Dezember. Man nennt diese Heiligen übrigens auch die Comites Christi, die Gefolgsleute Christi. Der Weihnachtsoktav, also diese acht Tage höchster Feierlichkeit, eignet eine große Freude und ein unaufhörlicher Jubel über das Heil, das uns in der Geburt des Gottessohnes geschenkt worden ist. Das wird beispielsweise an folgenden Elementen erkennbar. Am Te Deum, am großer Gott, wir loben dich, dass jeden Tag in der Lesehore des Stundengebetes gebetet wird. Dann ist die Vesper an allen Tagen bis zur Kurzlesung immer die zweite Vesper von Weihnachten, um diese innere Beziehung zum Weihnachtsfest über diese acht Tage lang hin deutlich zu machen. Dann wird in der Eucharistiefeier an allen Tagen der Weihnachtsoktav das Gloria gesungen und die Weihnachtspräfation und im Hochgebet ein Einschub von Weihnachten angenommen und gebetet. Und schließlich sind die Gedenktage der Heiligen in der Zeit vom 28. bis zum 31. Dezember bloße Gedenktage, die kommemoriert, also mit erinnert werden dürfen. Es steht ganz und gar das Weihnachtsmysterium im Mittelpunkt. Und dazu wird seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil der Sonntag in der Weihnachtsoktav als Fest der Heiligen Familie und der Oktavtag, also der Schlusstag dieser Weihnachtsoktav, nämlich Neujahr, als Hochfest der Gottesmutter Maria begangen. Und seit 1967, auf Anregung von Papst Paul VI., ist der 1. Januar zugleich auch Tag des Weltfriedens. Alle Geheimnisse und Themen, die wir hier nennen, prägen diese Stunden- und Messliturgie des Neujahrstages, der für uns der Oktavtag von Weihnachten ist. Und wir merken wieder erneut, die Kirche folgt in ihrer Feier nicht dem weltlichen Kalender, sondern ihrem eigenen liturgischen Kalender, nachdem ihr Kirchenjahr eben mit dem ersten Adventssonntag beginnt, auch wenn durchaus am Silvestertag vielerorts Jahresschlussandachten oder auch besondere Messfeiern zum Jahreswechsel gefeiert werden. Auch das ein Kennzeichen also der weihnachtlichen Liturgie. Das Hochfest der Erscheinung des Herrn, also Epiphanie am 6. Januar, stellt dann den zweiten Höhepunkt der Weihnachtszeit dar. Es ist von seinem östlichen Ursprung her theologisch und spirituell weit mehr als nur der Festtag der Heiligen Drei Könige, wobei die natürlich auch eine große Bedeutung haben. Und das darf ich als Priester der Erzdiözese Köln besonders betonen, da ihre Reliquien ja im Kölner Dom aufbewahrt werden. Doch dieses Fest macht deutlich, Gott hält Epiphanie in der Welt. Er erscheint, er offenbart sich, er tut sich kund als Retter und Erlöser. Und vor ihm, diesem Heiland und Erlöser, gehen die drei Weisen aus dem Morgenland in die Knie. Eine schöne Hilfe der Liturgie, dass auch wir zu Anbetern des Kindes werden. Denn die Kirche soll, so das Vorbild der Hirten und der Könige, sich eben darin auszeichnen, wie es einmal der spanische Jesuit Tomás Morales sagt, eine Familie von Anbetern zu sein. Und schließlich ist da noch das Fest der Taufe des Herrn, das den weihnachtlichen Festkreis beendet, auch wenn natürlich vielerorts die Krippen und Bäume noch bis zum Festtag der Darstellung des Herrn, also Maria Lichtmess am 2. Februar, stehen bleiben. Da Darin dürfen wir als Ausdruck der alten liturgischen Ordnung doch noch etwas von dem erahnen, worum es da geistlich gesprochen geht. Nämlich das Geheimnis der Heiligen Nacht nicht zu beenden, sondern es in den Alltag mitzunehmen, in den Alltag hineinzuziehen und somit unseren alltäglichen Vorgang, unser alltägliches Leben im Geiste Bethlehems und Nazareths zu heiligen. Mit anderen Worten, auch dann nach Weihnachten bereit zu sein, aus der Liebe und Menschenfreundlichkeit Gottes, die er mir erwiesen hat, selbst zu einem Träger des Lichtes und der Liebe, zu einem Apostel Gottes zu werden, der die Liebe ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, vieles gäbe es noch zu beleuchten in der Advents- und Weihnachtsliturgie auf dem Weg zu Christus. Nicht alles können wir ausführlich ansprechen, doch mit dem, was wir ein wenig bedacht haben, gilt es sich nun aufzumachen. Aufzumachen durch diese restlichen Adventstage auf Bethlehem zu. Papst Benedikt XVI. Eröffnete beim Angelusgebet am zweiten Adventssonntag den Gläubigen auf dem Petersplatz die Bedeutung der Advents- und Weihnachtszeit. Und, wenn wir so wollen, etwas verspätet, schenkt er es nun auch uns, wenn wir seine Worte noch einmal hören. Der Papst sagte damals, in der Adventszeit sind auch wir gerufen, die Stimme Gottes zu hören, die in der Wüste der Welt durch die Heilige Schrift erklingt, besonders wenn diese mit der Kraft des Heiligen Geistes verkündet wird. Der Glaube nämlich wird umso stärker, je mehr man sich vom göttlichen Wort erleuchten lässt, von allem, der Apostel Paulus in Erinnerung ruft, was einst geschrieben worden ist, damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Papst fährt fort, das Vorbild dieses Hörens ist die Jungfrau Maria. Durch die Betrachtung des Lebens der Mutter Gottes, das völlig vom Wort geprägt ist, entdecken wir, dass auch wir berufen sind, in das Geheimnis des Glaubens einzutreten, durch das Christus in unserem Leben Wohnung nimmt. Jeder gläubige Christ, so der heilige Ambrosius, empfängt und gebiert gewissermaßen das Wort Gottes in sich. Bitten wir auf die Fürsprache der Gottesmutter und aller anderen adventlichen Heiligen darum, dass der Herr uns durch die Liturgie dieser Tage den Sinn dieser Zeit erschließt und unser Herz öffne für sein Kommen. An Weihnachten, am Ende der Zeiten, aber auch und gerade an einem jeden Tag. Denn jetzt ist Advent. Heute ist Ankunft Gottes in dein Herz, in dein Leben.
Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Sendereihe Spiritualität. Unser Thema: Leben mit der Liturgie der Advents- und Weihnachtszeit mit Professor Dr. Christoph Ohli. Wir haben zuletzt gehört über die drei Weihnachtsmessen, die Weihnachtsoktav und die Feste danach, so das Fest der Heiligen Familie, der Gottesmutter Maria an Neujahr, Epiphanie, landläufig auch Dreikönig genannt, und dann das Fest der Taufe des Herrn. Vielen Dank, Herr Professor Ohli, für Ihren Vortrag.
Gerne, ja.
Ja, ich möchte zunächst eingehen auf das, was Sie am Anfang gesagt haben. Sie haben gesprochen von der dreifachen Ankunft Jesu Christi. Nach Bernhard von Clairvaux ist Christus vor 2000 Jahren gekommen, als er Mensch geworden ist. Dann ist er wiedergekommen am Ende der Zeiten und seine dritte Ankunft ist die im Leben eines jeden Menschen. Meine Frage ist das nicht die aktuell für uns am wichtigste? Also von Angelus Silesius stammt ja auch der Satz, wer Christus tausendmal zu Bethlehem geboren, doch nicht in dir, du bliebst noch ewiglich verloren. Können Sie darauf nochmals näher eingehen?
Ja, ich glaube, dass das tatsächlich, wie Sie sagen, die entscheidende Ankunft ist, insofern, als es deutlich macht, es geht bei dem Advent, es geht beim Ankommen Gottes nicht um ein Ereignis vor 2000 Jahren, oder besser gesagt nicht nur um dieses Ereignis und auch nicht nur am Ende der Zeiten, sondern Gott will in mein Leben hineintreten. Wenn wir etwas feiern, hat das ja immer so die Gefahr, wir feiern etwas Äußerliches, was mir ganz gut gefällt, aber was so keine Auswirkung in mein Leben hinein hat. Und Bernhard von Clairvaux sagt gerade, das ist ja der tiefere Sinn oder das tiefere Ziel des Adventes Gottes, dass er tatsächlich auch in mein Leben, in mein Herz, in meine Seele eintreten kann. Und deswegen ist dieser dritte Advent, wie Bernhard von Clairvaux sagt, der wichtigste insofern, als er der Advent in mein Leben hinein ist. Natürlich können wir die beiden anderen nicht auslassen. Das sind so etwas wie die Vorbedingungen dafür, dass Gott wirklich gekommen ist ins Fleisch und dass er wiederkommen wird, um sein Werk zu vollenden. Aber das Wichtigste ist doch, dass er in mein Leben hineintritt. Und ich sage immer, so in mein Leben hineintritt, dass ich zu einem Tabernakel Gottes, zu einer Monstranz unter den Menschen werde, der Christus in sich trägt und nach außen hin ausstrahlt. Und wenn ich das tue, wenn ich mich darum bemühe, dann ist jeden Tag Ankunft Gottes in mein Leben.
Mhm. Könnte man vielleicht auch noch eine vierte Ankunft hinzunehmen, nämlich wenn er kommt am Ende eines jeden Menschenlebens. Also mir ist das selber vor einigen Jahren sehr bewusst geworden, als 3 Jahre hintereinander, kurz nach Weihnachten, Familienangehörige gestorben sind. Da habe ich für mich gedacht, ja, Gott kommt am Ende eines jeden menschlichen Lebens.
Das könnte man als vierte insofern auch hinzunehmen, dass sie die Vollendung dieses täglichen Kommens ist. Mhm. Also dass wir jeden Tag Gott in unser Herz hineinlassen und er Advent halten kann, aber dass dieses Ankommen in uns einmal durch seinen Willen hier auf Erden beendet oder sagen wir mal dann vollendet wird. Und deswegen ist es entweder eine vierte Ankunft oder man könnte sagen die Vollendung dieser dritten, die sich jeden Tag abspielt und einmal auf diesen Tag zugeht, an dem wir dann vor Gott treten werden. Wenn ein Mensch in dieser weihnachtlichen Zeit stirbt, wird dieser Gedanke vielleicht besonders deutlich. Ich merke das immer wieder dann auch bei den Beerdigungen, dass man diesen Gedanken von Weihnachten her sehr schön auch daraufhin ausdeuten kann und darin auch etwas Tröstliches liegt. Es ist eine Ankunft, die jeden Menschen betrifft und durch die Gott an jedem Menschen sein Heil vollzieht. Und darauf kommt es an und das ist der Kern auch dieser weihnachtlichen Zeit.
Ja, ich denke, dass wir auch mehr bereit sind, wenn wir denken, ja, wie wird er wohl dieses Mal kommen, dass wir bereit sind, ihn zu erwarten, auf welche Weise und er auch kommt und wen er auch zu sich holen mag. Ja, wir sind am Ende der Sendezeit schon angelangt. Dankeschön, Herr Professor Oli, dass wir diese Stunde mit Ihnen verbringen durften.
Ja.
Ich sage jetzt noch die Nummer an, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich eine CD bestellen wollen, die Sendung nochmals hören wollen, können Sie das tun, wenn Sie anrufen unter der Nummer 08323 9675120. 08323 9675120. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Dürfen wir Sie, Professor Oli, bitten um Ihren priesterlichen Segen zum Schluss.
Ja, gerne. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des heiligen Johannes des Täufers und aller adventlichen Heiligen und Seligen, segne und geleite euch in diesen Tagen auf besondere Weise der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Alles Gute Ihnen, Professor Oli.
Ihnen auch, Dankeschön.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute, Gottes Segen und weiter viel Freude mit unserem Programm. Es verabschiedet sich Veronika Ruf aus Würzburg.